Deutschlandfunk. Der Tag.
Die sogenannte Flüchtlingskrise ist jetzt 5 Jahre her. Diese 5 Jahre haben viele Entscheider allerdings eher dazu genutzt, um sie politisch auszuschlachten und jetzt nicht so sehr, um aus ihr zu lernen. Dafür liefern gerade die Bilder von der türkisch-griechischen Grenze den Beleg. Von Menschen, die zu Hunderten Richtung Europa drängen, von weinenden Kindern, verzweifelten Eltern, von Stacheldraht und von Schlagstöcken. Mittendrin ist mein Kollege Panayotis und versucht, sich ein Bild zu machen, mitten im Chaos. Und dann geht's hier im Podcast darum, was in deutschen Fußballstadien geht und was nicht und wer das eigentlich entscheidet. Nach dem Showdown vom Wochenende fange ich jetzt quasi mal mit dem Happy End an.
So, jetzt gibt's hier Bekundigungen. Alle Spieler stehen, klatschen Dietmar Hopp zu, der hier an der Seitenlinie steht. Das sind wirklich tolle Szenen hier, die zeigen, dass es doch noch einen respektvollen Umgang miteinander gibt. Und dass diese Anfeindungen in Stadien nichts, aber auch überhaupt nichts zu suchen haben.
Stimmt, haben sie nicht. Trotzdem gibt es sie immer wieder. Und erklärter Lieblingsfeind vieler Ultras vor allem ist eben Dietmar Hopp, der Mäzen von Hoffenheim, der sich schon seit Jahren unterhalb der Gürtellinie beleidigen lassen muss. Bis jetzt das Maß voll war. Wer nach Ursachen sucht für all den Hass, der kann aber nicht nur über Hopp reden. Und wer nach Lösungen sucht, muss auch über die vielen anderen Anfeindungen in deutschen Stadien sprechen. Über Rassismus, über Sexismus, über Homophobie. Machen wir gleich im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag am 2. März 2020. Ich bin Sarah Zerback. Hi. Die EU zahlt Milliardenhilfen an die Türkei, damit die Türkei der EU die Flüchtenden vom Leib hält. Zumindest all jene, die über die Ägäis versuchen, nach Europa zu kommen. Das ist unterm Strich und vielleicht mal ein bisschen provokant formuliert der Kern des sogenannten EU-Türkei-Deals. Ein Deal, der seit circa 4 Jahren steht und seit dem Wochenende eben nicht mehr hält. Die Türkei sagt, die versprochenen Gelder, die fließen nicht. Wir sind außerdem überfordert mit all den Menschen, die da zu uns kommen. Und deshalb hindern wir die jetzt auch nicht mehr daran, nach Europa weiterzuziehen. Ein Manöver, das zynisch ist, aber auch wirkungsvoll. Zynisch, weil die Türkei durchaus mitverantwortlich ist für diese vielen Menschen, die gerade ja zum Beispiel aus Syrien fliehen. Wirkungsvoll, weil die Türkei damit einen ziemlich wunden Punkt trifft und die EU Angst hat, dass sich 2015 wiederholen könnte. Wäre also höchste Zeit zu handeln. Deswegen wird auch gerade viel diskutiert auf EU-Ebene, eben über eine gemeinsame Flüchtlingspolitik, die diesen Namen dann auch endlich mal verdient. Schließlich, und das ist das, was wir gerade beobachten aktuell, spitzt sich da die Lage an der EU-Grenze zwischen der Türkei und Griechenland immer mehr zu. Und genau da ist der Kollege Panayotis Gavrilis seit einigen Stunden jetzt unterwegs, am Grenzübergang Kastanies in Nordgriechenland ist das. Hallo Panayotis.
Hi.
Du bist da jetzt aus Berlin mit deinem kleinen Reporter-Rucksack aufgebrochen. Mitten ins Krisengebiet, muss man ja sagen. Da passieren gerade ganz viele Dinge gleichzeitig. Wie arbeitest du da so als Journalist? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie nah kommst du da auch ran?
Ich komme tatsächlich nicht so nah ran, wie ich es mir gerne wünschte und wie es sich auch Kolleginnen und Kollegen wünschen. Wir kommen in sogenannten Timeslots, also es gibt Zeitfenster, die werden bestimmt von der griechischen Regierung. Das heißt, wir kriegen über WhatsApp, es gibt eine Gruppe und da werden wir benachrichtigt, wann eben sozusagen die nächste Möglichkeit ist, bis direkt an den Zaun ranzukommen. Und das war heute Vormittag der Fall. Dann muss man sich registrieren. Ich fand es wahnsinnig aufwendig und kompliziert und quasi Doppelkontrolle. Die griechische Seite will natürlich sicher gehen, dass auch alles wirklich, dass das Journalisten sind, die da auch hingehen und nicht möglicherweise irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal türkische Spione oder so. Also das ist sozusagen, diese Angst schwingt immer mit und man kommt dann, man hat dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit, eine Dreiviertelstunde maximal, je nachdem. Heute war es relativ ruhig, also da gab es gar nichts. Es gab keine Auseinandersetzung, es gab kein Tränengas, sondern die Leute von der anderen Seite haben gerufen, Frieden, Frieden. Aber man kommt nicht ran. Also man kann nicht mit den Leuten direkt sprechen und das ist natürlich als Journalist, der auch gerne eben, also ich möchte gerne mit den Leuten sprechen und wissen, woher kommen sie, was ist sozusagen ihre Motivation. Das ist einfach nicht möglich. Und die griechische Seite begründet das aus Sicherheitsgründen, weil man eben nicht weiß, wie die Leute reagieren.
Jetzt sagst du, heute ist es so verhältnismäßig friedlich. Wir haben übers Wochenende ja auch Bilder teilweise im Fernsehen gesehen, eben von Tränengas, Schlagstöcken, Blendgranaten. Kann man ja nur froh sein, dass da im Moment ein bisschen Ruhe wieder eingekehrt ist. Hast du dir denn schon so einen Überblick verschaffen können, wie groß der Andrang da aktuell tatsächlich ist?
Tatsächlich nein, aber was wir hören, also ich muss hier ehrlich sein, weil das ist das quasi das Bild, was wir bekommen und wir haben sozusagen einfach keinen Einfluss. Ich werde auch nochmal sozusagen rumfahren und gucken, ob man vielleicht irgendwie auch mit Kollegen, wir sprechen uns ab, fragen, kann man vielleicht darüber mal irgendwie gucken und so weiter. Es ist relativ schwierig, das zu verorten, aber ich hatte den Eindruck, auch im Vergleich zu gestern, dass die direkt an diesem Übergang sind, auf dem offiziellen Übergang, dass das weniger geworden sind, sind sozusagen in den ersten Reihen. Und danach gibt es einen Puffer und es heißt wohl auch, dass die Familien sich zurückgezogen haben, also weiter drin sind und dass die Leute auch entlang dieses Zauns, der ist, ich habe es nochmal nachgeguckt, knapp 12 Kilometer lang tatsächlich, dass die sich verteilen und versuchen, den Zaun sozusagen da irgendwie durchzubrechen.
Und da ist auch ein Fluss, der Evros. Da müssen die dann auch drüber, die Menschen, oder? Beschreibt das mal
genau.
So ein bisschen.
Also es gibt den Grenzfluss Evros, der ist sozusagen die natürliche Grenze und der ist wirklich nicht ganz ungefährlich, weil da gibt es starke Strömungen, es ist kalt. Aber dieses Jahr sagten mir hier Leute, also ich habe mit Dorfbewohnern gesprochen, die haben gesagt, es hat so wenig geregnet. Es gibt sozusagen, es gibt Orte, wo man relativ einfach rüber kann, aber das würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen setzen. Es gibt noch einen Ort, der nennt sich Marassia, da ist der Fluss tatsächlich geteilt. Also der halbe Fluss gehört Griechenland und die andere Hälfte gehört der Türkei. Letztendlich, die Grenze ist 200 Kilometer lang. Ja, also die Leute können theoretisch von überall herkommen. Der Fokus ist gerade eben hier in Castagnes.
Ja, Panayotis, was heißt das denn? Also 200 Kilometer Grenze, hat Griechenland da überhaupt genug Grenzschützer, um da jetzt wie in Castagnes eben die Grenze zu sichern? Oder sind die damit auch ein Stück weit überfordert auf die Länge?
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Natürlich gibt es Grenzposten, es gibt Grenztürme, aber klar, also es gibt einen offiziellen Übergang noch im Süden, Kipus heißt der. Mhm. Also der ist eher in Alexandroupolis, das ist, kann man sich vorstellen, vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden mit dem Auto. So, und diese Grenze ist regulär offen. Also da ist auch der meiste Warenverkehr, wird dort abgewickelt. Castagnes ist sozusagen ein kleiner Grenzübergang für die Leute hier, um dann rüber zu gehen nach Edirne, um da zu trinken, zu essen, einzukaufen. Und das machen auch die Türken, die kommen auch rüber. Und dieser Grenzposten, der ist sozusagen geschlossen. Aber klar, es gibt eben keine Mauer oder keinen Zaun, der 212 Kilometer lang ist.
Was wir jetzt ja so mitbekommen, die Rhetorik, die da aus Athen zu uns rüberschwappt, die ist ja tatsächlich, dass man da auch auf Abschreckungen setzt und die EU macht sich Sorgen, will ja Grenzschützer schicken, um das Ganze zu verstärken. Was passiert denn mit denen, die es nun geschafft haben auf die andere Seite der Grenze, also nach Europa? Die riskieren ja tatsächlich im Gefängnis zu landen, oder? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie hart greifen da die Grenzschützer durch?
Also wenn sie nach Griechenland kommen, dann müssen die Leute tatsächlich einfach Gefängnis befürchten. Also sie werden erstmal sozusagen festgenommen. Heute Morgen haben wir sozusagen über den Presseverteiler dann auch die Info bekommen, dass es eben in der letzten Nacht oder in den letzten 24 Stunden von Sonntag bis Montag, 6 Uhr morgens, es waren 68 Leute, die sozusagen nach Griechenland eingereist sind. Und diese werden sozusagen angeklagt aufgrund dieser illegalen Einreise. Also die werden sozusagen vor Gericht gestellt. Es ist aber auch fraglich tatsächlich, wo werden die untergebracht, was passiert mit denen und wie ist sozusagen tatsächlich die rechtliche Unterstützung? Also wie können die Leute auch de facto auch einen Asylantrag stellen? Und wie ist es auch rechtlich zu bewerten, dass Mitsotakis angekündigt hat, einen Monat keine neuen Anträge prüfen zu lassen? Also das sind alles extrem viele Fragezeichen, die ja im Prinzip diese Gemengelage gerade ganz gut beschreiben. Also du hast einerseits dieses wir schützen unsere Grenze Narrativ, ja, mit allen Mitteln und dann aber auch was passiert mit den Leuten, die hier reinkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, es geht gerade so auch ein bisschen medial unter. Also Da gibt es auch Zahlen. Ich habe gefragt, wie viele sind es denn jetzt letztendlich in den letzten 4 Tagen, wo wir diese Situation haben? Da gab es noch keine Antwort. Da will man sich bemühen, dass man da auch Zahlen dann den Journalistinnen zur Verfügung stellt.
Also viele Fragezeichen höre ich raus und auch viele Anschuldigungen, wo man, glaube ich, auch nicht so richtig weiß, wie die jetzt gestützt werden können. Also zum Beispiel wirft Griechenland ja der Türkei vor, da selbst zum Schlepper zu werden und die Menschen mit Gratisbussen an die Grenze zu schicken. Aber lass mich raten, also dadurch, dass du ja gar nicht an die Menschen rankommst, kannst du auch gar nicht überprüfen, ob das überhaupt stimmt, ne? Oder gibt es dafür Beweise?
Also ich kann das sozusagen von hier aus tatsächlich nicht überprüfen. Es gibt, also das ist ganz interessant, die Dynamik, die man da sieht, auch auf Social Media. Ja, es wird auch von griechischer Seite, wird der Türkei vorgeworfen, es wird hier Propaganda gemacht, dass man ist die ganze Zeit dabei im Prinzip, aus griechischer Sicht werden irgendwelche Fake News verbreitet und man muss das Ganze korrigieren. Man muss das halt eben mit Vorsicht genießen, weil du hast die eine Seite, also du hast im Prinzip zwei Staaten, die oder zwei Regierungen, die historisch betrachtet schon immer irgendwie nicht immer ein entspanntes Verhältnis zueinander hatten. Und das wird jetzt gerade extrem aufgeladen. Und also ich kann nicht bestätigen, ich kann nicht sagen, woher die Leute kommen. Ich kann nur sagen, als ich heute da war, direkt an der Grenze, gab es auch so Tränengas-Kartuschen, also die Reste quasi, die übrig geblieben sind mit einer türkischen Aufschrift. Also es waren wohl eben sozusagen, kam wohl aus der anderen Seite. Und die Griechen hier berichten sozusagen mir, also die offizielle griechische Seite sagt, die werden geschossen. Also die werden wirklich sozusagen nicht geworfen. Also nicht, dass man den Leuten irgendwie etwas gibt und sagt, so jetzt werft die mal rüber. Sondern da ist wohl jemand, der professionell eben Tränengas auf die griechische Seite schießt. Das ist das, was ich zumindest auf Videos gesehen habe und dann eben sozusagen mit diesen Kartuschen. Also liegt das wohl sehr nah.
Da schaukelt sich einiges hoch. Ja, man kämpft allerortens dafür, Informationen zu bekommen gegen Fake News. Und so wie sich das anhört, ja einmal mehr auch auf dem Rücken der Leute, weil die humanitäre Lage, haben wir auch schon einigermaßen oft hier im Podcast drüber gesprochen, die wird ja auch nicht besser. Also Panayotis, ich danke dir, dass du uns da den direkten Blick mal ermöglicht hast und pass auf dich auf.
Gerne, danke.
So etwas, das sind Banner, auf denen Dietmar Hopp als Hurensohn beleidigt wird. An diesem Wochenende erst in Sinsheim, dann in Dortmund, Köln und Köpenick. Und als wäre da irgendwie quasi der Knoten geplatzt, gab es dann dieses Mal richtig Protest dagegen. Und zwar in einer Form, die es in der Geschichte der Bundesliga so auch noch nicht gegeben hat. Ausgehend von friedlichen Fans, von beherzten Trainern, von Spielern, die sich den Ball dann in den letzten Minuten nur noch so locker zugekickt haben, quasi als Nicht-Angriffspakt, weil man die Spiele so auf gar keinen Fall weiterführen wollte. Denn die wurden zwar unterbrochen, aber eben dann doch nicht abgebrochen. Wie sich das Ganze so hochschaukeln konnte und so eskalieren konnte, darüber kann ich jetzt sprechen mit Maximilian Rieger, Kollege aus der Sportredaktion hier beim Deutschlandfunk. Hi und willkommen im Podcaststudio.
Grüß dich. Hallo.
Lass uns doch vielleicht erstmal drüber sprechen, um wen es da überhaupt geht. Also Dietmar Hopp, der wurde da beleidigt auf Bannern, in Sprechchören und das ja tatsächlich bei weitem nicht zum ersten Mal und auch nicht nur von Bayern-Fans da am Samstag. Warum? Also warum muss er sich das immer wieder gefallen lassen?
Weil Dietmar Hopp so ziemlich das Symbol ist für den Ausverkauf des Fußballs, zumindest in den Augen von den Ultras, die ihn seit Jahr und Tag beleidigen. Und das hat daher den Ursprung, dass Herr Hopp SAP gegründet hat, eine sehr erfolgreiche Firma, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist und Milliardär ist und sein Geld eingesetzt hat, um den Landesligisten Mitte der 90er dann über viele Jahre hinweg und besonders dann ab 2005 mit viel, viel Geld in die Bundesliga zu schieben. Und das ist etwas, was den Ultras, der traditionellen Fans, der traditionellen Vereine, insbesondere Borussia Dortmund, aber eben auch Bayern München, Schalke, können Sie jetzt alle aufzählen, denen stinkt das richtig, dass man sich mit Geld so einkaufen konnte. Und deswegen gab es praktisch seit Anbeginn von dem Projekt TSG Hoffenheim auch diese Beleidigung gegen Hopp, weil er dafür steht, wie kaum ein anderer, beziehungsweise jetzt haben wir noch Red Bull Leipzig, Rasenballsport Leipzig, jetzt habe ich schon Red Bull gesagt.
Ja, wie kommt das her? Genau, diese Assoziation. Jetzt hat es ja nicht geklappt mit der Benennung mit Red Bull Leipzig. Gut, da kommt das her, da fallen so Stichworte wie Plastikclub, habe ich auch schon mal gehört. Ja. Das triggert jetzt all jene eben, die nicht wollen, dass das Geld den Fußball regiert. Kann man aber auch sagen, ist ein bisschen naiv, oder? Weil es ist eigentlich ja längst Realität und nicht nur bei Herrn Hopp.
Ja, ist es. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstehen sich die Ultras und die Fanszenen, die ja dann auch bei diesem Traditionsclub sind, ja dann auch als Bewahrer des wahren Fußballs, in Puristen. Anführungszeichen. Das sind wirklich Puristen. Und sie stemmen sich natürlich auch, und da kann man auch sagen, das muss man nicht immer nur kritisch sehen, sie stemmen sich natürlich auch gegen die Kommerzialisierung. Und auch dafür steht Hopp. Sorgen sind auch immer ein bisschen ein Korrektiv gewesen und sind es auch, glaube ich, immer noch, dass nicht komplett alles durchkommerzialisiert wird, was geht. Wobei man sagen muss, wenn man sich die Entwicklung anguckt, schafft es die deutsche Fußballliga dann doch relativ gut, immer mehr Geld herauszuholen aus dem ganzen System. Und da sind die Ultras gegen. Also da reden wir dann auch schon über weitere Konflikte, die über Hopp hinausgehen.
Ja, aber um nochmal einmal kurz bei Hopp zu bleiben. Also er ist ja zumindest einer, der kommt aus Hoffenheim. Das ist so sein Heimat, sein Club. Das ist jetzt kein, ich sag mal, reicher Russe, kein reicher Chinese, der jetzt irgendwie so aus dem Ausland kommt und dem vielleicht irgendwie egal ist, wohin er sein Privatvermögen investiert. Oder?
Das stimmt, und es ist auch ganz interessant zu sehen, dass, glaube ich, Dietmar Hopp, seitdem es Rasenballsport Leipzig gibt, so ein bisschen abgelöst wurde als Feindbild Nummer eins, weil das, was Red Bull als Sponsor von Leipzig gemacht hat, nochmal eine Spur extremer ist und nochmal eine Spur kommerzieller ist, weil die einen Fußballverein gekauft haben, um Werbung zu machen. Und Hopp, du hast es richtig gesagt, kommt aus der Gegend. Das ist sozusagen ein Projekt gewesen. Er hat auch versucht, mit den lokalen Vereinen da mal was zu schaffen, die ein bisschen mehr Tradition haben. Und es war halt einfach sein Traum, da einen Bundesligisten zu haben, der sich dann auch selber trägt. Also inzwischen gibt Hopp nicht mehr das Geld rein, nach eben dieser massiven Anschubfinanzierung. Aber der Verein trägt sich so inzwischen. Deswegen wird das ja auch immer als Verteidigung vorgebracht, dass Herr Hopp sozusagen eben kein russischer Oligarch ist, sondern um da Gewinne abzuschöpfen und dann weiterzieht, sondern tatsächlich da was Langfristiges aufgebaut hat oder zumindest es möchte. Und es scheint auch ganz gut zu klappen.
Ja, und einer, der, von dem man ja auch weiß, dass er sein Privatvermögen auch durchaus für einen guten Zweck einsetzt und zwar nicht zu knapp. Und gut, du hast es gesagt, der da jetzt aber irgendwo so als Sündenbock herhalten muss und der vielleicht auch für, wie hast du es formuliert, für mehr steht als das, was da jetzt so am Wochenende vorgefallen ist. Ne?
Ja, also um Dietmar Hopp geht es eigentlich nur noch als Schablone, als Figur, als Symbol. Es ist eher, dass am Wochenende da ganz viel aufgebrochen ist, was zwischen Fans, DFB, DFL, ich mache da immer die Differenzierung, wir haben den Deutschen Fußballbund als Verband und wir haben die DFL, die unter deren Fittiche die erste und zweite Liga stattfindet, produziert wird im wörtlichen Sinne, was irgendwie die Medien angeht. So, und das spielt damit rein, dass da Konflikte aufbrechen zwischen Fans und den Organisationen, die seit langem gären. Das hat mich ein bisschen erinnert an die Pyrotechnik-Diskussion, die es mal vor 10 Jahren gab, 9 Jahren gab, was der Auslöser war jetzt am Wochenende. Vor 10 Jahren gab es eine Diskussion um Pyrotechnik. Da ging es darum, Pyrotechnik im Stadion, ja oder nein.
Und die gab es in Sinsheim jetzt eben auch wieder, ne?
Genau, da ging es um Kollektivstrafen. Und vor 10 Jahren ging es um Pyrotechnik. Und da hatten sich Fans und DFB zusammengesetzt, um einen Dialog zu starten und zu gucken, wie regeln wir das. So. Und der lief auch eigentlich ganz gut. Zumindest wurde das den Fans so verkauft, dass es da eine Perspektive gab. Und dann hat der DFB gesagt, öffentlich auf einmal Pyrotechnik ein für alle Mal verboten. Und das hat das wenige Vertrauen, was die Fans hatten, in den DFB komplett zerstört. Und sowas Ähnliches haben wir wieder erlebt. Der DFB hat 2017 Kollektivstrafen abgelehnt, beziehungsweise hat gesagt, es gibt keine Kollektivstrafen mehr. Also es werden nicht mehr ganze Fangruppen für das Fehlverhalten von einzelnen Personen bestraft. Und jetzt ist es aber so gewesen, dass das DFB-Sportgericht vor 10 Tagen, ist es jetzt her, alle Dortmund-Fans für die nächsten 2 Spielzeiten aus dem Stadion in Hoffenheim ausgeschlossen hat, weil es halt wiederholte Beleidigungen gegen Hopp gegeben hat. Und das gab erst Geldstrafen und dann gab es eine Bewährungsstrafe und die wurde jetzt halt tatsächlich in einen Komplettausschluss von allen Fans, egal ob sie jemals beleidigt haben oder nicht, ausgesprochen.
Und die fühlen sich veräppelt und sagen Wortbruch.
Und da fühlen sich die Fans veräppelt und das, was wir am Wochenende gesehen haben, war eine Reaktion. Und diese Proteste gab es ja nicht nur in Hoffenheim, sondern die gab es in ganz vielen Profistadien, dass gegen Kollektivstrafen demonstriert wurde. In Hoffenheim haben sie halt das Wort Hurensohn genannt. Und es war halt vor Ort, wo der Herr Hopp saß und das direkt mitbekommen hat. Und deswegen hat das dann solche Wellen geschlagen in Sinsheim.
Und aber die Tatsache, dass das eben jetzt am Wochenende nicht nur lokal begrenzt, nicht nur bei einem Spiel war, sondern tatsächlich ja so weit verbreitet in Deutschland, triggert ja schon den einen oder anderen und ja vielleicht auch bringt ihn zu der Vermutung, dass da mehr hinterstecken könnte. Ne? Also du hast mir das auch schon im Vorgespräch gesagt, das könnte auch vielleicht sogar eine konzertierte Aktion gewesen sein.
Also von den Fans war es natürlich eine konzertierte Aktion, die haben sich abgesprochen, das ist klar. Das zeigt auch, wie groß die Solidarität immer noch zwischen den einzelnen Fanlagern ist, egal ob man jetzt Schalke oder Dortmund-Fan ist, die sich ansonsten spinnefeind sind. Und auch die Verantwortlichen wussten, was da kommt. Mhm. Vielleicht nicht haargenau, was da kommt, aber die gucken natürlich auch in Fanforen und die sind über ihre Fanbetreuer in Fanabteilungen informiert darüber, was die Ultras planen. Und Karl-Heinz Rummenigge und auch Fritz Keller haben das am Wochenende gesagt, die wussten, dass Proteste kommen würden. Und das sollte man, glaube ich, wissen, wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, wie Rummenigge neben Hopp steht und ihn dann tröstet und dann gehen sie Händchen halten aufs Spielfeld und dann wird er applaudiert. Diese ganzen Gesten.
Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, wer es jetzt nicht gesehen hat. Also es ist eben nicht nur die Proteste, die waren sozusagen konzertiert, sondern auch die Gegenreaktion, die kamen sehr schnell. Ne?
Die kamen sehr schnell,
sehr
nicht
entschieden.
Nicht nur in Hoffenheim, sondern in, wie gesagt, auch in allen Stadien. Es gab ja auch in Dortmund zum Beispiel Schmähgesänge und Plakate. Und die Verantwortlichen hatten auf jeden Fall im Vorfeld Zeit, sich zu überlegen, wie sie darauf reagieren, wenn was kommt. Und ich finde, unter der Schablone sollte man das betrachten. Und da muss ich auch sagen, haben diejenigen, die es zuerst berichtet haben am Wochenende, also Sky, Sportschau, aktuelles Sportstudio, fand ich persönlich auch journalistisch keinen sonderlich guten Job gemacht, weil eben nur die Reaktion oder nur diese Aktion berichtet wurde, sehr emotional berichtet wurde, ohne das in irgendeinen Kontext einzubetten. Also das Wort Kollektivstrafe habe ich um 23.47 Uhr im aktuellen Sportstudio, glaube ich, das erste Mal gehört am Abend.
Also es wurde erstmal sehr emotional gelobt, dass man sich da so an die Seite von Dietmar Hopp
stellt. Genau, und es war sofort, die Ultras waren die Chaoten und der arme Herr Hopp, der da beleidigt wurde, ohne irgendwelchen Kontext, ohne das in den größeren Kontext zu stellen, wie wir es ja gerade versuchen zumindest.
Das versuchen wir gerade, aber man kann ja vielleicht trotzdem mal festhalten, es ist doch gut, der Mann, der da vielleicht jetzt irgendwie seit Jahren schon sich alles Mögliche unterhalb der Gürtellinie gefallen lassen muss, da war jetzt scheinbar mal das Maß voll. Dann sagt man, jetzt reicht's und jetzt tun wir da mal was. Also das an sich ist doch erstmal ein gutes Signal, das auch berichtenswert ist.
Ja, ist es. Das ist auf jeden Fall auch berichtenswert. Ich hatte mir, wie gesagt, mehr Kontext gewünscht, aber es ist natürlich, es berührt eine ganz spannende Frage. Gehören Beleidigungen zur Fußballkultur? Ganz normativ gesehen. Also im Moment, wenn man das mal...
Sollten sie das?
Genau, also sollten Beleidigungen zur Fußballkultur gehören? Weil im Moment gehören sie es. Im Moment gibt es viele Fangesänge, die mit dem Wort Hurensohn auskommen oder was auch immer. Das ist im Moment Teil davon. Wenn der DFB und die DFL sagen, wir wollen beleidigungsfreie Stadien haben, dann...
Haben sie in Zukunft viel zu tun.
Dann kann man das gutheißen, aber dann ist das ein ganz tiefer Eingriff in die Fankultur. Mhm. Und auch hier wieder, wie damals bei der Pyrotechnik, ohne das mit den Fans mal irgendwie in einem Dialog geklärt zu haben. Und die Fans wiederum sind ganz stark auf Autonomie aus in den Kurven und sagen, wir bestimmen, wie die Fankultur in Deutschland auszusehen hat. Nicht der DFB, nicht die DFL. So, da gibt es jetzt einen Clash. Und da muss man auch sehen, wie der DFB oder was der DFB teilweise auch für Spielunterbrechungen jetzt am Wochenende genutzt hat. Ich habe es gestern Abend schon mit viel Freude im Programm live rezitiert und muss einmal kurz das Plakat suchen von dem Spiel Meppen gegen Duisburg. Da gab es das Zitat oder diesen Schriftzug: Hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Und selbst das hat zu einer Spielunterbrechung gesorgt, wo es gar nicht um eine Beleidigung geht, wo ich einfach sagen würde, das ist ein nettes Gedicht, was halt gegen jemanden gerichtet ist. Mhm. Und da kommen wir halt in eine ganz schwierige Lage, wo der DFB oder wo der DFB in die schwierige Lage kommt, wo ist denn gerade die Schwelle Und wenn das die Schwelle ist, dann will der DFB nicht beleidigungsfreie Stadien haben, sondern dann will er kritikfreie Stadien. Und da kommen wir dann schon in Richtung, wie viel Meinungsfreiheit ist denn überhaupt dann noch möglich in Stadien.
Ja, und zumal du sprichst den Kontext gerade an, das Ganze ist ja nicht im luftleeren Raum passiert, sondern es gab Beleidigungen auch gegen andere Geschäftsführer, gegen andere Geldgeber von anderen Vereinen, wo Spiele nicht einfach unterbrochen wurden.
Und wir hatten rassistische Beleidigungen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Und das?
Das ist nämlich dann auch wieder, weshalb das dann auch für sehr viel Gegenreaktion gesorgt hat, dass gesagt wurde, ausgerechnet das Drei-Stufen-Modell der UEFA, FIFA, was eigentlich für, im Original heißt es, also diskriminierende Aussagen gebraucht werden soll. Drei-Stufen-Modell ist, wenn es das erste Mal passiert, Spielunterbrechung und eine Stadiondurchsage. Das zweite Mal, die Mannschaften gehen für ein paar Minuten vom Platz, gibt nochmal eine Stadiondurchsage und beim dritten Mal Spielabbruch. Und jetzt am Wochenende haben wir zum ersten Mal erlebt, dass es auf die zweite Stufe eskaliert wurde, wegen Beleidigung gegen eines weißen Milliardärs. Das ist 2-3 Wochen, nachdem wir mit Jordan Torunariga und Leroy Quadwo in Münster und Schalke, andersrum auf Schalke und Münster, zwei Fälle hatten, wo zumindest bei Torunariga gar nichts passiert ist im Stadion. Ein unglückliches Signal, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, was der DFB und die DFL da gesetzt haben. Und das ist natürlich jetzt die Latte, das sagen jetzt alle. Beim nächsten Mal, wenn es rassistische Beleidigungen gibt, genau so.
Das musste ja auch DFB-Präsident Fritz Keller am Wochenende rechtfertigen, verteidigen oder mal erklären, wie er da in Zukunft reagieren will. Das war wiederum, ich zitiere mal so, die allgemeine Einschätzung, es war nicht so glücklich, ne, wie er da argumentiert hat.
Ja, also ich fand den Auftritt im aktuellen Sportstudio im ZDF auch nicht glücklich. Er hat gleich zu Beginn, das war glaube ich sein erster oder zweiter Satz gesagt, das war ein Tiefpunkt. Und auch da wieder, das muss man irgendwie im Kontext sehen. Wir reden hier 2-3 Wochen nach diesen rassistischen Beleidigungen und das war jetzt der Tiefpunkt. Ganz abgesehen davon, was im deutschen Fußball sonst noch so abgelaufen ist. 78 sind sie nach Argentinien zur Diktatur gefahren und deutsche Hooligans haben einen französischen Gendarm 98 ins Koma geprügelt. Also muss man vielleicht seine Relationen prüfen und Prioritäten. Und dann ging es im weiteren Verlauf auch um Rassismus. Und da hat Katrin Müller-Hohenstein gefragt, warum es in England und den Niederlanden schon konkrete Maßnahmen gegen Rassismus gibt. In den Niederlanden gerade 20 Maßnahmen verabschiedet, in England schon seit 7 Jahren eine App, um das besser zu melden. Und dann war seine Antwort das hier.
Ja, weil diese Staaten, in den Niederlanden und England, Rassismus schon länger ein Problem ist wie bei uns. Und ich finde das auch, das ist eine gute Idee, dass wir das, das können bei uns auch gemeldet werden. Aber wichtig ist nochmal die Zivilcourage. Wenn ein Nachbar anfängt, hier Affenlaute oder sonstigen Unsinn zu machen, dann muss der gemeldet werden.
So, und an diese Antwort sieht man, dass Keller auch einfach mal die Neonazis vergessen hat, die in den 80er und 90er Jahren schon in deutschen Kurven standen. Und da sieht man, also ich hatte wirklich das Gefühl, da sind die Prioritäten komplett verrutscht. Und das ist für viele, glaube ich, und auch wir hatten, als wir gehört haben in der Redaktion, Fritz Keller wird DFB-Präsident, haben wir überlegt, okay, was bedeutet das jetzt? In welche Richtung bringt er den Verband? Gibt es jetzt wieder sowas wie moralischen Kompass vielleicht im
und
DFB?
Und viele Hoffnungen so in ihn gesetzt.
Da gab es Hoffnung, weil er halt nicht aus dem DFB-System direkt kam. Also nach dem Samstagauftritt hatte ich dann so das Gefühl, den Kompass, den findet der DFB so schnell nicht.
Weil es ja vielleicht einfach auch schwierig ist, beides zu vergleichen oder man sagen muss, vielleicht so ein bisschen versöhnlich, man kann ja gegen das eine vorgehen, ohne es gegen das andere auszuspielen. Also im Rassismus natürlich muss das Priorität haben für den Fußball und auf der anderen Seite muss sich auch jemand nicht jahrelang beleidigen lassen.
Das stimmt und das wird jetzt ganz spannend zu sehen sein, wie die Linie jetzt durchgezogen wird. Wie gesagt, wenn der DFB ab sofort wirklich überall diese Linie durchzieht, bei allen Sachen. Ich meine, wir hatten über Clemens Tönnies, den Namen haben wir noch gar nicht gesagt, aber auch das war ein Funktionär, der sich rassistisch geäußert hat, wo es auch wenig Konsequenzen gab. Wenn der DFB jetzt ab sofort sagt, das wollen wir alles nicht mehr haben, okay, dann bin ich gespannt darauf. Wie gesagt, das darf aber dann wiederum im Gegensatz nicht dazu führen, dass Kritik aus den Stadien komplett verbannt wird, meiner Meinung nach. Das muss immer noch erlaubt sein, Strukturen anzusprechen und auch zu kritisieren. Wo es dann wahrscheinlich wirklich aufhört, sind persönliche Beleidigungen, wie es bei Hopp der Fall ist.
Und ja, jetzt haben wir eine Woche, da wird noch das ein oder andere Mal gespielt. Was glaubst du? Also es sind immer so Bewährungsproben, ne? Wie geht das weiter mit weiteren Provokationen? Oder?
Also ich kann mir ehrlich gesagt dadurch, dass alle Seiten im Moment auch nicht abrüsten rhetorisch, sondern eher aufrüsten. Der Anwalt von Dietmar Hopp hat gestern im SWR gesagt, es sollten Hausdurchsuchungen bei den Leuten stattfinden und man müsste mal so ein paar abgreifen und die müssten mal eine Nacht lang im Gefängnis übernachten. Und es wurde eine Soko in Mannheim gegründet wegen diesen Beleidigungen.
Ganz großes Besteck.
Also das, okay. Das ist erstmal die Seite und die Fanorganisationen sagen auch, sie sehen irgendwie nicht, dass das jetzt nicht eskaliert. Morgen spielt Bayern auf Schalke im Pokal. Das sind zwei Fanszenen, die sehr laut und aktiv sind. Am Wochenende spielen Dortmund gegen Gladbach. Also da Schalke spielt in Hoffenheim. Da sind ein paar Spiele dabei, wo ich sagen würde, das wird auf den Rängen wahrscheinlich interessanter als auf dem Platz.
Puh, Maxi, ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass es friedlich bleibt. Und ja, ich danke dir erstmal für deine Einschätzung, für deine Zeit hier.
Immer wieder gerne.
Der Tag am 2. März 2020 war das. Und ob es zu dieser Episode ist oder zu irgendeiner anderen, wir freuen uns über Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.